Ja, einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die Geschichte von Herrn Schmidt, der in den Himmel kommt und von Petrus durch den Himmel geführt wird und in eine Lagerhalle kommt mit vielen Regalen und auf den Regalen mehr oder weniger Geschenkpäckchen mit einem Namen versehen. Und Herr Schmidt fragt, habe ich auch ein Regal? Klar, sagt Petrus und führt ihn dahin. Und er sieht seinen Namen und sieht viele, viele Päckchen. Und er liest die Aufschriften auf seinen Päckchen. Da steht denn zum Beispiel, ein Päckchen ist eine glückliche Ehe, eine liebevolle Beziehung zum Sohn, gute Nachbarschaft, Heilung deines Herzleidens, zum Glauben finden von Thomas und Hans und Paul, Mut für den Beruf, den du dir immer gewünscht hast und Freude in diesem Beruf, Freude bei deiner Mithilfe am Afrika-Projekt und. Herr Schmidt liest es und sagt, ja, was bedeutet denn das alles? Und Petrus sagt, das alles sind Geschenke Gottes an dich, die du nicht abgeholt hast. Gott wollte dich damit beschenken, und du hast diese Geschenke nicht abgeholt. Herr Schmidt weint. Gott will seine Menschen, er will uns beschenken. Er kann gar nicht anders. Er ist so voller Liebe für uns. Wir haben es ja erst von Helmut gehört. Er ist so voller Liebe für uns, möchte uns beschenken, möchte unser Leben reich machen. Er ist nicht mickrig. Er ist nicht wie einer, der uns nichts gönnt. Nein, Gott ist ein Gott der Fülle, der seine Menschen, der uns beschenken will. Und Jesus sagt es so, das ganz bekannte Wort aus dem Johannesevangelium im 10. Kapitel, Vers 10. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. In der Hoffnung für alle heißt es, ich bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss. Und das ist ein kleiner Unterschied zu dem ersten. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben oder ich bringe allen, die zu mir gehören, das Leben. Gott möchte dieses Leben für alle, auch für die, die ihn noch nicht kennen. Er möchte das Leben für alle Menschen. Das Leben in Fülle. Was löst dieses Wort in uns aus? Freude und Dankbarkeit, können wir sagen, ja. So habe ich das erfahren. Natürlich nicht alles, was ich mir gewünscht habe. Natürlich kenne ich auch Probleme. Aber meine Grundstimmung ist Dankbarkeit. Meine Grundstimmung ist so eine Gewissheit, dass Gott es gut machen wird. Es gibt so einen schönen Satz von Oscar Wilde, der auch mal in einem Film aufgetaucht ist, Best Marriott Hotel in Indien, ich weiß nicht mehr genau den Film, den Filmtitel. Und da sagt dieser Hotelbesitzer, und das ist wie gesagt ein Wort von Oscar Wilde, das Ende wird gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Also, Dankbarkeit, das Ende wird gut, was auch immer dazwischen ist und wie schwer das auch immer ist, das Ende wird gut. Ja, Freude und Dankbarkeit löst dieses Wort in uns aus, von dem Leben in Fülle. Oder es löst Sehnsucht aus, ich möchte das auch erfahren. Oder löst es Groll und Resignation und Skepsis und Bitterkeit aus, wo wir sagen, ich erfahre es nicht, ich sehe es bei anderen. Das tut mir weh, das zu sehen. Ich erlebe das nicht. Ich komme gerade so über die Runden. Immer komme ich zu kurz. Von Fülle keine Spur. Eine sehr erfolgreiche Tänzerin erzählt in ihrer Biografie, dass über ihrem Leben ein Satz steht. Der Satz, es reicht nicht. Es reicht nicht an Anerkennung, an Geld, an Beziehung, an Kraft, an Ausdauer, an Schönheit. Von Fülle keine Spur. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr alle erfülltes Leben habt. Ein Leben, für das ihr Gott danken könnt. Wie kann er das sagen? Ich möchte so in drei Schritten darüber nachdenken. Einmal möchte ich so Fülle definieren, wie die Bibel diese Fülle versteht. Dann möchte ich Erfahrungen der Fülle in verschiedenen Situationen schildern. Und dann möchte ich so kurz etwas zu unseren Schritten sagen, wie wir diese Fülle erfahren können. Also zum Ersten, Fülle im Sinn der Bibel. Also Fülle heißt da nie immer alles haben, sich alles leisten können, alles gelingt, rundum versorgt sein, immer mit Kraft ausgestattet sein, nie Probleme haben. Fülle heißt genug haben. Ja, mehr als genug, sodass wir abgeben können, überfließend sein. Es gibt ja dieses wunderschöne Bild so für alte Brunnen, für eben diese Aussage, wo so drei Schalen übereinander angeordnet sind. Die obere ist kleiner, wenn sie voll ist, sie fließt über in die zweite und die zweite fließt über in die dritte. Also es ist ein Fließen, ein Überfließen, das einfach lange, lange Zeit so geht. Und wir können uns jetzt vorstellen, dass das ein Brunnen ist mit Schalen so in Miniaturformat. Ja? Also so große Fingerhüte sozusagen. Oben die kleine, größere, unten die ganz große. Und auch diese Fingerhutschalen werden gefüllt und fließen über, sodass das Prinzip das gleiche ist. Mehr als genug, sodass es überfließen kann. Und ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Bild für dieses Lebensgefühl. Gott gibt, was ich brauche, ja, er gibt mehr. Auch wenn ich nur eine Minischale habe, ergibt mehr, dass ich überfließe. Ich komme nicht zu kurz. Ich bekomme so viel, dass ich abgeben kann. Und wenn mal ein Defizit ist, wenn vielleicht aus irgendeinem Grund mal das Wasser abgestellt wird oder so, bleibt die Zuversicht, Gott ist mein Versorger. Ich werde es erfahren. Wann ist seine Sache, wie ist seine Sache, aber er lässt mich nicht hängen. Jesus fragt ja mal am Ende seiner Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Im Lukas-Evangelium, 22. Kapitel, also am Ende. Und die Jünger sagen, nie. Und dabei haben sie durchaus Mangel erfahren. Manchmal oder oft haben sie wahrscheinlich draußen übernachtet, hatten kein Frühstück. Es wird ja mal berichtet, dass die Jünger am Sabbat, als sie zum Gottesdienst gehen, Ehren raufen und nicht aus Spaß wie Kinder, sondern sie hatten Hunger, sie wollten die Körner essen. Oder wir wissen von Jesus, dass er an einer Feige, an einem Feigenbaum Feigen suchte. Wahrscheinlich hatte er Hunger. Aber dieses Lebensgefühl blieb. Gott wird uns versorgen. Wie und wann ist seine Sache? Und die Jünger haben das immer wieder erfahren, sodass sie am Ende sagen konnten, wir haben nie Mangel gehabt. Es gibt so eine schöne Geschichte von Hudson Taylor. Er ist zu Fuß mit einem Mitarbeiter unterwegs. Hudson Taylor ist ein China-Missionar im letzten Jahr, vorletzten Jahrhundert. Und die beiden sind, er ist mit einem Mitarbeiter unterwegs und Hudson Taylor fängt plötzlich an, fürs Essen zu danken. Und der Mitarbeiter ist sehr erstaunt und sagt, ja, wir haben doch gar nichts. Weit und breit ist kein Haus in Sicht, wo wir uns was kaufen können. Und Hudson Taylor sagt, stimmt, aber ich bin hungrig und Gott sieht es. Und wir werden bald etwas zu essen bekommen. Und wenn ich jetzt bete, dann kann ich gleich mit Essen anfangen und brauche nicht erst zu beten. Und tatsächlich kommt nach einiger Zeit jemand, der ihnen etwas zum Essen verkaufen kann. Und er erfährt wieder, und der Mitarbeiter auch, Gott versorgt uns zur rechten Zeit. Das war der erste Gedanke, welches Bild für diese überfließende Liebe Gottes, für die Fülle Gottes gebraucht wird. Der Brunnen, der überfließt und dass wir immer genug haben. Jetzt zum zweiten Punkt, Erfahrung der Fülle Gottes in verschiedenen Situationen. Ich möchte das so deutlich machen an Psalm 23, das ist ein Psalm von David, ein Mensch, der ganz viele Tiefen erlebt hat. Jahrelang auf der Flucht vor König Saul war, der ihn umbringen wollte, der in die Wüste geflüchtet ist, im dürren Land, so drückt er das in einem Psalm aus. Und oft den Tod vor Augen hatte und trotzdem sagen konnte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In keiner Situation. Und er beschreibt so drei verschiedene Situationen, wo er das erfährt. Das erste ist die grüne Aue und das frische Wasser. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Ja, das sind Worte, die Fülle beschreiben. So stellt man sich Fülle immer vor. Die grüne Aue, das frische Wasser, Erquickung. Oder die Fülle, die wir jetzt im Frühling erleben. Helmut hat das hier erst auch angesprochen. Also der Frühling bei uns im Nikolausberger Wald. Wunderbar. Vor 2 Wochen waren es die Märzenbecher. Und nicht eine oder zwei oder 10 oder 1000, nein, Millionen. Der ganze Waldboden ist bedeckt. Welche Verschwendung. Oder jetzt genauso die Buschwindröschen. Millionen und Millionen und dann die ersten grünen Blattspitzen dazu. Welch ein Bild. Und wenn man die Buschwindröschen mal genau ansieht, wie wunderbar und kunstvoll die geformt sind. Liebevoll geformt, einmalig in ihrer Schönheit. Und ich glaube, dass Gott sich diese Schönheit und die Fülle in der Natur deshalb so ausgedacht hat, um uns seine Schönheit und seine verschwenderische, überfließende Liebe so vor Augen und ins Herz zu malen. Dass wir in der Natur Gottes Schöpfungsmacht und seine Liebe bestaunen können. Die grüne Aue, Erfahrung von Gottes Liebe, von Gottes Schöpfermacht und seine, ja, einfach seine verschwenderische Liebe. Und genau das Gleiche, diese grüne Aue, diese verschwenderische Liebe Gottes, erfahren wir auch manchmal, wenn wir sehen, wie Gott auf unsere Gebete antwortet, häufig gerade auch auf unsere Gebete für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wenn wir uns ein Herz fassen und fragen, darf ich für sie beten, und nicht wissen, wie der andere reagiert. Ich habe das einmal so erlebt, das ist ein Beispiel, einige von euch kennen das, dass ich auf Amrum erlebt habe, wo ich, als ich einmal nach dem Schwimmen so am Beckenrand saß und mitkriegte, wie so ein 12-jähriges Mädchen im Wasser von ihren Eltern getritzt wurde. Ich hörte dauernd, nun mach schon, stell dich nicht so an, nun mach los. Also ich kriegte dann mit, sie wollte offensichtlich einen Fahrtenschwimmer machen und dafür muss man 15 Meter tauchen, jedenfalls war das wohl damals so. Und sie schaffte es einfach nicht, unter Wasser zu bleiben. Wahrscheinlich hatte sie einfach Angst und die Eltern schrien sie an. Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott sagte, ich will nicht, dass dieses Mädchen so entmutigt wird. Geh zu ihr hin und bete für sie. Und ich dachte natürlich im Schwimmbad hingehen, fragen, ob ich beten darf für sie. Aber ich tat es. Ich betete ganz kurz zu Jesus, jetzt hilf ihr. Den Namen hatte ich erfahren, jetzt hilf der Susanne. Und dann sagte ich so, und jetzt los. Und sie sprang und tauchte und tauchte und tauchte und ich betete und ich betete und sie tauchte bei 12 Meter auf und kam dann freudestrahlend zu mir und sagte dann, ich traue mich jetzt und heute Nachmittag mache ich den Fahrtenschwimmer. Und sie machte ihn, hat es geschafft. Und das hat meine Seele so erquickt, so zu sehen, wie Gott seine Liebe für dieses 12-jährige Mädchen so zum Ausdruck gebracht hat, bete für sie, ich will nicht, dass sie so entmutigt wird. Und dass Gott dann dieses Wunder tut und ihr diese Zuversicht und diesen Mut gibt, zu tauchen. Also es ist ja auch nicht so einfach. Ich mag das auch nicht gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, und kann es nicht lange. Gott macht alles wohl und er will seine Menschen beschenken, immer wieder ihnen seine Liebe zeigen. Das war die grüne Aue. Dann das finstere Tal, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Fülle auch da. David empfindet das. Das Unglück ist ja da, er ist mittendrin. Aber er fürchtet sich nicht. Er weiß, er ist nicht allein. Du bist bei mir, so heißt es. Und das ist die Hauptsache. Mit Gott wird es weitergehen. Stecken und Stab ist ja so ein Bild dafür. Gott weiß den Weg. Er führt weiter, er führt heraus. Er zeigt das Licht am Horizont und führt ins Weite. Ja, er kann sogar in solcher Situation sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, auch wenn ich es noch nicht sehe. Also folgende Geschichte, finde ich, macht es sehr deutlich, dass eine Missionarin im Zweiten Weltkrieg in China, die in ein japanisches Gefangenenlager kam, und man weiß, man kennt es ja auch aus einigen Filmen, ich glaube Brücke am Kwai oder so war, glaube ich, auch so ein Gefangenenlager der Japaner. Die Japaner waren grausam. Und die Frau war verzweifelt, hat Gott einfach immer wieder mit Gebeten bestürmt: Hol mich hier raus, tu ein Wunder, ich bin am Ende. Für die anderen Menschen hatte sie gar keinen Blick. Und sie bestürmte Gott mit ihren Gebeten, aber ihre Gebete veränderten sich allmählich und sie veränderte sich auch allmählich. Sie sah ihre Situation mit Gottes Augen und ihr wurde klar, Gott sieht mich ja, er ist ja bei mir, er hat die Situation zugelassen und er hat hier im Lager mit mir was vor. Mit ihm ist nichts umsonst. Ich kann es nicht verstehen und ich finde es nach wie vor fürchterlich, aber ich will ihm vertrauen. Und ich nehme jetzt die Situation aus seiner Hand. Ich bin am richtigen Platz. Ich willige ein. Die Situation veränderte sich nicht. Aber sie und ihre Gebete auch. Sie betete für ihre Mitgefangenen. Sie betete für die Japaner. Und sie war erfüllt mit dem Frieden und mit der Kraft Gottes, sogar mit der Freude, am richtigen Platz zu sein. Denn das erfüllt uns immer mit Freude, weil wir vor allem möchten, dass unser Leben Sinn hat. Und ihr Leben, das sah sie, hatte Sinn. Sie strahlte jetzt den Frieden Gottes aus und andere merkten es. Sie wurde eine Anlaufstelle für viele und konnte den Frieden Gottes weitergeben. War für viele ein Kanal der Liebe und der Heilung, der Kraft und des Segens. Das dunkle Tal erleben wir auch manchmal. Jeder, glaube ich, von uns hat das schon erlebt und ist vielleicht jetzt auch im dunklen Tal. Wie gut, wenn wir da diesen Blick bekommen, Gott ist bei mir und er wird mir nichts zumuten, was ich mit ihm nicht tragen kann. Und wie gut ist es dann, wenn wir die Kraft bekommen, so einzuwilligen in Situationen, die nicht zu verändern sind und damit zur Ruhe kommen. Weil wir erkennen, Gott weiß, wie es weitergeht. Und er wird mir geben, was ich brauche. Ich kann getrost sein. Ja, ich kann sogar andere trösten. Fülle im dunklen Tal. Und dann die dritte Situation, der Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Fülle auch da, im Angesicht der Feinde, wenn das Leben bedroht ist. Für David waren es ja ganz konkret Menschen, die ihn verfolgten und bedrohten. Und wo er dann auch erlebte, dass er immer wieder gerettet wurde und dann auch sogar auch mit Nahrung und allem, was er brauchte, versorgt wurde, manchmal durch eine List, so wie David war. Was sind unsere Feinde, die unser Leben eng und klein machen, die so suggerieren, dass Gott wohl doch nicht so für uns sorgt, dass wir getrost sein können? Sind das nicht unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Unzufriedenheit oder auch Situationen, wo uns plötzlich Panik überfällt und wir das Gefühl haben, weit weg von der Fülle Gottes zu sein? Wie ich zum Beispiel, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich diese Flugangst habe. Wenn ich während eines Fluges plötzlich seltsame Motorengeräusche höre, und so war es einmal, und merke, dass die Panik so an mir hochkriecht Und dann sofort im gleichen Augenblick dieses Lied da ist, das wir am Tag vorher im Gottesdienst gesungen hatten, immer und überall bin ich für dich da. Und so ein Lied in dieser Situation, wunderbar, ich kann zur Ruhe kommen. Die Panik hat mich nicht im Griff. Gut, meistens sind diese Geräusche ja sowieso, spielen keine Rolle, aber trotzdem, wenn man so empfindlich ist wie ich, dann entsteht eben das Panikgefühl. Aber dann dieses Gott ist da und mit ihm wird's gut. Oder beim Zahnarzt einmal, die Geschichte kennen auch einige, aber die finde ich so gravierend, dass ich mir das manchmal immer wieder vergegenwärtige, wo der Zahnarzt so nach einem Abdruck, den er so von meinen Zähnen gemacht hatte, den Abdruck nicht wieder von den Zähnen runterkriegte, auch obwohl er geruckelt hat, aber er sagte, das geht nicht, geht nicht. Und ich merkte auch wieder, wie die Panik so sich meiner bemächtigen wollte, aber im gleichen Augenblick dieses, der Herr ist mein Hirte, er ist da, Gott ist da, er sorgt für mich und das wird gut ausgehen. Und ich konnte ruhig sein. Gut, es dauerte sehr lange, also er musste Stück für Stück so kleine Stücke absägen und war also sehr beschäftigt und ich war beschäftigt, sagte mir den Psalm einmal, zweimal, aber das dauerte ja immer noch. Dann kam ein Lied und das beste Lied, was ich immer in solchen Situationen singen kann, ist dieses, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Also das ist so ein Lied, das einem dann wirklich diesen Blick auf Gott gibt. Er wird dafür sorgen, dass es gut ausgeht. Und ich konnte ruhig bleiben. Und der Zahnarzt sagte, ich war ja so froh und dankbar, dass Sie so ruhig geblieben sind. So konnte ich auch ruhig bleiben. Also von der Ruhe, die Gott gab, konnte ich abgeben. Gott schenkt voll ein, auch in Paniksituationen. Wenn Ängste uns überfallen oder Sorgen an uns nagen, Gott schenkt seinen Frieden in jeder Situation. Und er wird die Situation so machen, dass wir es mit ihm aushalten können. Er gibt uns Geduld zum Durchhalten und diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Der Tisch im Angesicht der Feinde. Ja, Gott will uns beschenken mit seiner Fülle. Jeden Einzelnen von uns, das ist wahr. Er will auch Herrn Schmidt beschenken. Die Frage ist, warum hat Herr Schmidt die Geschenke nicht abgeholt? Oder besser, wie hätte er sie denn abholen können? Und das ist jetzt mein dritter Gedanke, was sind unsere Schritte, Gottes Fülle in unserem Leben zu erfahren? Ich möchte eine kurze Bemerkung machen, bevor ich so unsere Schritte beschreibe. Geschenke Gottes sind und bleiben Geschenke. Wir können sie nicht erzwingen, wir können sie nicht einfordern, wir können sie nicht selbst machen. Ich hatte gar nicht die Kraft zu sagen, ich will nicht paniken, ich will nicht paniken, ich will nicht paniken. Oder die Missionarin hatte nicht die Kraft zu sagen, ich reiß mich einfach am Riemen und sage, hier ist mein Platz. Nur Gott kann diese Gewissheit schenken, dass er uns geben wird, was wir brauchen. Aber wir können uns dafür öffnen durch unsere kleinen Schritte. Und ich möchte drei Schritte beschreiben. Ich nenne das mal unsere drei Gs, nämlich Gottes Wort, Gebet und große Erwartung. Das erste G. Gottes Wort. Wir können uns mit der Wahrheit über Gott füllen. Und das sollten wir, wenn wir klug sind, tun, wenn es uns gut geht. Nicht darauf warten, dass es uns schlecht geht, sondern wenn es uns gut geht, uns mit der Wahrheit Gottes füllen. Wie wir uns vor Krisen verhalten, das entscheidet darüber, wie wir in Krisen reagieren, hat mal jemand gesagt. Vor Krisen schon uns mit Gottes Wort vor Augen und im Herzen halten, damit es da ist, wenn eben Krisen kommen. Was sind so unsere Gedanken, wenn wir ins Bett gehen? Gedanken, mit denen wir aufwachen, Gedanken morgens. Es gibt diesen schönen Ausspruch, Lebenskunst beginnt am Morgen. Wir können uns mit Gottes Gedanken füllen, Bibelworte lesen, auswendig lernen, darüber nachdenken, sie aufschreiben, vielleicht auf kleine Zettel ins Portemonnaie stecken, so wie wir eine Sprache lernen, wirklich Bibelworte lernen, dass wir sie im Kopf und dann auch im Herzen haben. Wir können sie auch auf Zettel schreiben und an den Kühlschrank kleben oder wie Helmut das vorgeschlagen hat, an den Spiegel im Badezimmer, dass wir uns Gottes Wort vor Augen halten, dass es in unsere Herzen kommt. Auch Lieder können wir singen, unsere Lobpreislieder, gerade auch die Lobpreislieder, die wir heute gesungen haben, die singen. Und dann nachts, wenn wir aufwachen, ist plötzlich das Lied da. Oder morgens, wenn wir aufstehen, kommt das Lied. Auch die Paul-Gerhardt-Lieder, das sind ja Lieder, die ich liebe. Gottes Wort, uns mit der Wahrheit über Jesus, über den Vater und über den Heiligen Geist füllen. Das war das erste G. Das zweite G, Gott mit unseren Gebeten bestürmen. Jesus spricht einmal von der Witwe, die den ungerechten Richter bestürmt und nicht locker lässt, bis er ihr hilft. Und so sagt er, sollen wir dranbleiben im Gebet. Nicht nur mal so eben eine Bitte loslassen, sondern ihn bestürmen. Dranbleiben. Luther sieht einmal einen Hund, der vor ihm sitzt und ein Stück Fleisch erwartet und gierig und mit unverwandten Augen darauf sieht. Und Luther sagt, dass ich so beten könnte, wie der Hund auf mich sieht. Seine Gedanken stehen alle auf das Fleisch, sonst denkt, wünscht und hofft er nichts. Dass ich so beten kann. Beten, ganz bei der Sache sein, uns Zeit zu nehmen, in diesem Bewusstsein, Gott ist nichts unmöglich, das haben wir ja erst von der Kraft gehört, Gott ist nichts unmöglich. Und es bleibt nicht aus, wenn wir so beten, kommen wir Gott näher, er spricht in unsere Gedanken hinein. Wir bekommen Gottes Sichtweise, so wie die Missionarin im Gefangenenlager. Und unsere Gebete verändern sich. Und unser Leben verändert sich. Vielleicht auch unsere Situation. Auf alle Fälle wir. Wir finden Frieden, Hoffnung, Trost, Mut, Kraft. Auch für andere. All das, womit Gott uns beschenken will, sodass wir sagen können, Gott gibt mir, was ich brauche. Gebet. Und ich glaube, mehrere oder viele von uns haben das schon so erfahren, dass Krisen manchmal so schwer sind, dass wir nicht mehr beten können. Und wie gut es dann ist, dass wir andere bitten können, mit uns zu beten. Oder wir hören, andere beten für uns. Also jedenfalls für mich war das so ein Trost zu hören, ich bete für dich. für andere beten. So tröstlich, das zu erfahren. Und das letzte Gebet, die große Erwartung. Zum Prediger Spurgeon kam einmal ein Pastor und er sagte zu Spurgeon, also bei Ihnen bekehren sich jedes Mal Menschen, bei mir nicht. Und darauf Spurgeon, ja, rechnen Sie denn damit, dass sich Menschen bei Ihnen bekehren? Und der Prediger, nein, natürlich nicht. So bescheiden, natürlich nicht. Wir dürfen erwarten, dass Gott Gebete erhört. Wie und wann ist seine Sache. Und es kommt dann darauf an, dass wir seine Antwort auch sehen. Und das ist häufig nicht die ganz große Lösung. Aber das ist wichtig, seine kleinen Antworten zu erkennen. Es ist so hilfreich, eben so ein Gebetstagebuch zu führen und dann unsere Bitten wirklich aufzuschreiben und Platz zu lassen für Antworten. Und dann nach einiger Zeit unsere Bitten zu lesen und dann zu entdecken. Da hat Gott so erhört, hier hat er so erhört, da hat er das getan. Es ist einfach so gut, wenn wir uns das mal so schriftlich vor Augen halten und sehen, wie Gott in unser Leben hineinwirkt, auch durch unsere Gebete. Das ist natürlich auch so, dass wir so kleine Antworten häufig gar nicht erkennen und es häufig erst im Nachhinein merken. Also ich habe das so vor Augen, wie ich mal gebetet habe für eine junge Mutter. Sie hatte eine kleine Tochter. Sie konnte jetzt das Examen machen, aber sie sagte zu mir, du, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Jetzt das Examen machen. Naja, wir haben einfach nur um Klarheit gebetet, dass ihr klar wird, ob sie es machen soll oder ob das noch nicht dran war. Und am nächsten Tag erzählte sie mir, sie hatte diesen Professor getroffen, bei dem sie schreiben wollte. Und er hatte ein Thema für sie genannt, das sie gerne auch bearbeiten wollte. Und dann sagte ich, ist das nicht toll, wie Gott unser Gebet erhört hat? Und sie sagt, ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Sie hielt es einfach für Zufall. Sie traf den Professor. Und das ist so gut, das tun wir häufig nicht. Wir erkennen häufig diese kleinen Antworten Gottes nicht, denken, das ist ein Zufall, und gehen dann an dem vorbei, was Gott uns schenkt und danken nicht. Und es ist kein Wunder, dass denn nicht unsere Gewissheit wächst, Gott wird mich nicht hängen lassen. Wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Er lässt uns nicht hängen. Und was Jesus sagt, das ist die Wahrheit. Ich bin gekommen, dass ihr Leben in Fülle habt. Und dann sind wir nicht wie Herr Schmidt. Und wenn wir im Himmel sind, ist unser Regal leer. Und wir haben empfangen, was Gott aus unserem Leben machen wollte. Erfülltes Leben. Amen.